So, und wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Wort Gottes und schauen mal, was Gott uns heute zu sagen hat. Und zwar geht es heute um ein ganzes Kapitel. Also, wer die Bibel dabei hat, schlagt sie auf, öffnet euer Display, wie auch immer. Heute muss man ja beides erwähnen, weil wir durch das ganze Kapitel 14 gehen wollen, weil in diesem Kapitel ein Gedanke wirklich so wunderbar durchgeführt wird. Und was wichtig ist zu erklären, wie das Lukas-Evangelium aufgebaut ist, beziehungsweise wie Lukas schreibt, also seine Schreibweise, seine Schreibart. Ja. Also ganz wichtig ist, dass man versteht, die vier Evangelien werden aus vier verschiedenen Perspektiven geschrieben. Ja, also Matthäus zum Beispiel schreibt aus einer anderen Perspektive wie Markus und Markus anders wie Lukas und Lukas anders wie Johannes. Okay? Also, und im Lukas-Evangelium ist es ganz stark so, dass Lukas Jesus als den menschgewordenen Sohn Gottes beschreibt. Ja? Und aus dieser Perspektive heraus müssen wir das Lukas-Evangelium lesen. Sonst kommen wir wirklich in Probleme, wenn wir dann anfangen, die Evangelien auch durcheinander zu mischen, weil dann werden die einzelnen Bilder halt schwierig zu erklären. Was bei Lukas auch noch sehr interessant ist, Matthäus zum Beispiel schreibt sehr chronologisch. Ja? Also Jesus ging von da nach da und dann war er da und dann ging er weiter von da nach da. Ja? Bei Lukas ist das nicht so. Lukas schreibt eher thematisch bezogen. Also das heißt, er nimmt sich ein Thema und stellt es vor. Ja, und dann ist es auch oft so, dass bei Lukas eine, ja, sozusagen wie eine Reihenfolge oder beziehungsweise eine Steigerung. Also bei Lukas ist es thematisch immer eine Steigerung, die er dann bis zum Schluss dann durchzieht. So, und jetzt hier geht es in diesem 14. Kapitel, das habe ich dann halt überschrieben mit der Frage, wie reagierst du? Und zwar können wir hier in den ersten sechs Versen lesen, wie Jesus von einem Pharisäer, von einem der obersten Pharisäer, eingeladen wird. So, er kommt jetzt in das Haus rein und es gibt ein Abendmahl, es gibt etwas zu essen. Und was macht dieser Pharisäer? Er lädt noch weitere Leute ein. Ja, man könnte denken, ja wunderbar, jetzt machen sie gemeinsam da ein schönes Abendessen, genießen die Gemeinschaft, unterhalten sich und wollen hören, was Jesus ihnen zu sagen hat. Aber dem ist nicht so, denn wir lesen, die Pharisäer, also um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Ja, oder in der alten Luther-Übersetzung steht, da lauerten sie ihm auf. Also der Grundgedanke dieser Einladung war schon, oder die Motivation dieser Einladung war schon ein bisschen schwierig. Jetzt steht da ein Mann, ein Wassersüchtiger. Wer weiß, was ein Wassersüchtiger ist? Marco hat gesagt, Medizin haben wir hier nicht. Keine Ahnung. Ne? Also ein Wassersüchtiger ist jemand, der, also das ist eine Krankheit, und der Körper kann, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja die Nieren dafür da, um das alles so zu regeln, damit wir da auch das Wasser ablassen können. Ja? Und das ist bei diesen Menschen ist das defekt, nicht ganz gegeben. Und so sammelt sich das Wasser in diesen Menschen an, sodass sie immer aufgeblähter werden. Ja, also das sind meistens halt sehr, sehr dicke Leute, die aber nicht Fett haben oder sonst noch irgendwas, sondern dass es wirklich Wassereinlagerungen ist. Genau. Jetzt steht dieser Mann da und Jesus stellt eine Frage und sagt, ist es erlaubt, diesen Menschen am Sabbat zu heilen? Und ich habe mir so gedacht, irgendwie sieht dieser Text so aus, als wenn diese Pharisäer und Schriftgelehrten aufgrund dessen, dass sie ihm auflauerten, ihn diesen Mann so vorgeschoben haben. Ja, um mal zu sehen, okay, also wie reagiert er jetzt? Und ich finde es ganz spannend, und wenn man dann die Auslegung sieht, wofür steht das Wasser in der Bibel? Das Wasser steht für das Wort Gottes. Und das Interessante ist, Jesus nutzt diese Situation, um den Pharisäern etwas aufzuzeigen. Er sagt ihnen eigentlich damit, ihr als die Pharisäer, ihr trachtet so sehr nach Erkenntnis. Für euch steht Erkenntnis an oberster Stelle. Ihr seid aufgebläht, ja, wie dieser wassersüchtige Mann. Ihr seid aufgebläht mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz und mit der Erkenntnis. Aber ihr wisst gar nichts. Und Jesus geht dann weiter und dann sagt er, und er rührt ihn an, macht ihn gesund und entlässt ihn. Und dann sagt er, wer von euch, wenn ihm sein Esel oder sein Ochse in den Brunnen fällt, würde am Sabbat nicht dieses Tier rausholen? Ja. Und zweimal in diesem Abschnitt steht, sie aber schwiegen. Sie konnten nichts sagen. Und das ist auch wieder ein interessantes Bild. Vorher in den Kapiteln nimmt Jesus auch einen Esel und einen Ochsen und sagt, wenn jemand es braucht, dann würdet ihr einen Esel oder einen Ochsen auch am Sabbat losbinden und ihn zur Tränke führen. Hier in diesem Kapitel sagt Jesus schon, sind diese Tiere in den Brunnen gefallen. Ja, also das Ding ist eigentlich schon durch. Aber sie würden trotzdem keine Mühe scheuen, um diese Tiere rauszuholen. Ja, man könnte jetzt denken, ja, wieso vergleicht Jesus denn jetzt diesen Menschen da, den er da heilt, mit Tieren oder was? Das geht doch nicht. Ne? Nein, ich glaube, Jesus will hier eine ganz besondere Wahrheit ausdrücken. Er will sagen, für euch Schriftgelehrte und Pharisäer steht Gesetz und Erkenntnis da oben. Aber Gnade und Barmherzigkeit da unten. Und das Schöne ist, Jesus als Mensch geht auf den Menschen zu. Egal, ob es Sabbat ist. Jesus geht als Mensch, als der Mensch gewordene Sohn Gottes auf den Menschen zu und heilt ihn. Und wir sehen an der Reaktion dieser Schriftgelehrten und Pharisäer, wo Gnade und Barmherzigkeit ist, müssten Gesetz und Erkenntnis schweigen. Wo Gnade und Barmherzigkeit ist, müssen Gesetz und Erkenntnis schweigen. Nun, die Situation geht weiter, ja, ab Vers 7 bis Vers 14. Da sehen wir eine weitere Begebenheit sozusagen, die aber immer noch in dem gleichen Haus stattfindet. Nun, die Gruppe, die Jesus eingeladen hatte, hatte ihn ja eingeladen, um ihn zu beobachten, ja, ihm auszulauern. Das Interessante ist aber, dass im Vers 14 dann steht, er sagt aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten. Also eigentlich wollten sie Jesus beobachten, aber Jesus beobachtet ihr Verhalten. Und er belehrt sie darin, dass er sagt, hey, stell dir mal vor, du gehst zu einem Fest, zu einer Hochzeit, so, ne, und dann denkst du so, ne, was Marco heute schon gesagt hat, ich bin was Besonderes. So, und damals war es ja ganz besonders so, dass man dann halt die Plätze so eingeteilt hat, dass die Leute nach ihrer Wichtigkeit zu demjenigen, der eingeladen hat, dann sich auch so dementsprechend so hingesetzt hatten. Und jetzt kommst du zu einem Fest und denkst so, naja, also, ne, ich bin jetzt hier eingeladen, also ich bin dir schon wichtig. So, und dann gehst du und setzt dich nach vorne. Und jetzt müsst ihr euch mal diese Situation vorstellen, wie peinlich das eigentlich ist, wenn dann dieser Gastgeber kommt und sagt, ich habe hier einen, der ist etwas wichtiger als du. kannst du mal bitte diesen Platz räumen, weil dieser Platz ist für ihn bestimmt. Man wird sich richtig gut vorkommen, oder? Also ich glaube, dein eigenes Ansehen der Person wird in diesem Moment auf den Boden klatschen. Also wenn du dann ganz beschämt nach hinten gehen musst und die hinteren Plätze einnehmen musst. Und Jesus sagt, macht es doch lieber so, dass wenn ihr zu einem Fest kommt und nicht so viel von euch haltet und setzt euch in die hinteren Reihen. Und dann, wenn dann der Gastgeber kommt, dann sagt er, hör mal, mein Freund, ich habe eigentlich für dich hier vorne einen Platz vorgesehen. Und dann, sagt Jesus, und dann werdet ihr Ehre vor den anderen bekommen, weil der Gastgeber euch nach vorne gerufen hat, um hier vorne dann dieses Fest mit zu feiern. Also Jesus belehrt sie darin, dass auf Hochmut Demütigung folgt und auf Demut Ehre. Und als Gastgeber sagt Jesus dann weiter, mach es doch nicht so, dass du immer nur die Leute einlädst, die in deiner eigenen Bubble, sagt man heutzutage, ne? So die in deiner eigenen Bubble sind. Weil als Gastgeber bekommst du doch schon hier deinen Lohn, wenn du immer nur die Leute einlädst, wo du genau weißt, von denen werde ich vielleicht nächsten Sonntag auch eingeladen werden. Sagst du, du bekommst deinen Lohn hier schon, weil du wirst ja eingeladen. Also, was sagt Jesus? Geht und ladet die Kranken, die Lahmen, die Krüppel und die Blinden ein. Warum? Weil ihr dann Lohn im Himmel dafür bekommen werdet. Weil diese Menschen euch nicht einladen werden können, weil sie nichts haben. Ja? Diese Menschen haben nichts. Und wir haben vorher, Marco hat die Frage gestellt, wer von euch ist reich? Ich habe die Hand gehoben, obwohl ich auch Monate in unseren Finanzen, wo ich einfach denke, so, oh je. Aber das ist die Frage, wie definiere ich Reichtum? Ja, und wenn wir das mal global sehen, dann sind wir Menschen hier in Deutschland, gehören zu den 3% der reichsten Menschen auf der Erde. 3%. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also, schon allein, wenn ich in Deutschland lebe, kann ich schon fast ruhigen Gewissens die Hand heben, wenn jemand fragt, bist du reich? Ja, aber Jesus sagt hier, diese Menschen, die können euch nichts geben. Aber wenn ihr ihnen gebt, dann werdet ihr Lohn dafür im Himmel bekommen. Das ist wunderbar. Und wenn wir immer weiter in unseren Kreisen bleiben und nur immer unsere Freunde drumherum immer einladen und wir fangen immer von vorne an und immer weiter und so weiter, dann kann man sich die Frage stellen, hat so eine Einladung, wenn ich jemanden zum Gastmahl einlade, hat diese Einladung etwas mit Gnade und Barmherzigkeit zu tun? Ich glaube nicht. Das Einzige, was dann für dich ist, dass du Essen vorbereiten musst. Ja, das ist das Einzige. Aber du kriegst es ja wahrscheinlich wieder zurück. Und für mich war das so wirklich auf der einen Seite Ermahnung, aber auch auf der anderen Seite war es Ermutigung für mich, etwas zu geben, wenn ich auch nichts bekomme. Und ich möchte da einfach mal einen Vergleich darstellen. Geistliches Geben oder emotionales Geben. Geistliches Geben ist, ich bekomme, und ich glaube, das kann jeder, der mal auch ein Thema vorbereitet hat oder sich mal ganz intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt hat und dann das irgendwie anderen vorzutragen, mir bestätigen, wenn ich mich darauf vorbereite, ich bekomme so einen geistlichen Input durch Gottes Wort, dass ich dann weitergebe. Und ich bekomme selbst immer mehr als das, was ich weitergebe. Und emotionales Geben ist aber anders. Wenn wir uns zum Beispiel eine Beziehung vorstellen zwischen Mann und Frau und wenn der Mann oder die Frau, je nachdem, immer nur gibt. Permanent, immer nur gibt. Und von der anderen Seite kommt nichts zurück. Dann können wir sicher sein, dass derjenige, der immer gibt, irgendwann mal kaputt ist. Ja? Weil es einfach nicht geht. Weil etwas auch da zurückkommen muss. Dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was ist denn die Lösung dann dafür? Und ich glaube, dass die Lösung, dass Jesus hier etwas schon anspricht, worauf er später ganz genau eingeht. Ich glaube, dass die Lösung Zweierschaft und Jüngerschaft ist. Ich glaube, dass wenn ich in der Gemeinde zum Beispiel jemanden mir an die Hand nehme und mit ihm Zweierschaft beginne oder Jüngerschaft, das heißt, mich intensiv mit ihm beschäftige und ihm das Wort Gottes weitergebe, mit ihm das Wort Gottes lese und mit ihm gemeinsam wachsen darf. Und was dann dabei hinten rauskommt, ist auch meistens eine emotionale Bindung, also eine emotionale Freundschaft. Das kann ich nur bestätigen, Marco zum Beispiel. Ja, also das ist etwas wirklich etwas Schönes, das ist etwas, was wirklich verbindet. Ne? Aber es heißt, wir müssen geben. Wir müssen geben, um dann auch dafür etwas zu bekommen. Und Jesus geht weiter hier in Vers 15 und beginnt dann hier im Vers 15 ist dann einer, als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Ja? Und Jesus geht dann auf diese Aussage ein und fängt dann mit einem Gleichnis an. So, was ist nun ein Gleichnis? Das ist etwas, wo Jesus eine Wahrheit aufzeigt und direkt damit auch etwas aussagen möchte, dass die Menschen etwas verstehen. Nun, also ein Mensch gibt hier ein großes Festmahl. Und wer ist dieser Mensch? Dieser Mensch ist Gott selbst. Gott selbst gibt ein Mahl, er gibt ein Abendmahl, er lädt die Leute ein. So, und er sagt jetzt zu seinem Knecht, geh hinaus und lade die Leute ein. Und das Interessante ist, dass hier in Vers 17 steht, und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Ja? Also, die Einladung an sich war schon ausgesprochen. Ja? Also, Gott gibt seinem Knecht nochmal den Auftrag, geh hinaus, um die Geladenen, also die, die eine Einladung schon bekommen haben, nochmal daran zu erinnern, kommt, es ist alles fertig. Ich habe alles schon vorbereitet. Es ist eine Fülle da, die ich in meiner Gnade ausgeschüttet habe. Kommt, ich habe den Tisch fertig vorbereitet für euch. Und dann steht hier, und die Einladung geht an viele. Also war es eine Gruppe bestimmter Leute. Die Einladung geht zuerst nicht an alle, sondern sie geht an viele. Und ich glaube, dass hier Jesus in diesem Gleichnis drei Gruppen darstellt. Und zwar geht diese erste Einladung an die geladenen Gäste, das sind die Juden selbst. Die Juden selber, die stehen eigentlich schon seit der Erwählung Israels auf der Liste der geladenen Gäste. Gott hat schon von der Erwählung Israels, also seit Abraham als Stammvater, hat Gott dieses Volk erwählt, um sie einzuladen. Und das Fest soll jetzt nun starten. Aber es ist niemand da. Der Knecht muss rausgehen, um diese geladenen Gäste nochmal einzuladen. Und das Interessante ist, alle fangen einmütig an, sich zu entschuldigen. Ja? Der Erste, also ich habe mir jetzt gerade einen Acker gekauft, Also ich muss jetzt erstmal gehen und mir den ansehen. Ich bitte dich, mich zu entschuldigen. Der Nächste sagt, sorry, ich habe gerade 5 Joch Ochsen gekauft. Und jetzt muss ich erstmal gehen, die zu erproben. Ich bitte dich zu entschuldigen. Der Nächste sagt, hey, ich habe gerade eine Frau geheiratet. Ich komme nicht, sorry. Und der entschuldigt sich noch nicht mal. Ja. Und wenn Jesus diese, als Jesus diese 3 Beispiele hier so aufzeigt, einmal das mit dem Acker, mit den Ochsen und mit der Frau, dann kann man einen Nenner sozusagen finden. Diese 3 Beispiele zeugen davon, dass es um Menschen geht, die wohlhabend sind, beziehungsweise die sich selbst versorgen. Die haben es nicht nötig, die Einladung einzunehmen an dem reich gedeckten Tisch des Herrn. Ja, der mit dem Acker, der kommt und guckt und sagt, ey, ich muss jetzt mal gucken hier, was ich da so machen kann mit dem Acker, vielleicht kann ich dann noch was sehen und dann werde ich mal schauen, so dann wird die Ernte einkommen und ich kann mich schon selbst versorgen, alles gut. Der Nächste mit seinen 5 Joch Ochsen, also ein Joch Ochsen sind 2 Ochsen, ne? Also die ein Joch wird in, oder 2 Ochsen werden in ein Joch gespannt, also der hat sich 10 Ochsen gekauft. Ne? Das ist so wie, keine Ahnung, wenn jemand sagt, so, ich muss von einer Fräsmaschine jetzt auf 10 Fräsmaschinen gehen, weil ich so viele Aufträge habe, da kann ich richtig Gas geben, da kann ich richtig loslegen. Und da ist genauso auch hier, ja, der hat 5 Joch Ochsen gekauft, also der kann richtig, richtig was reißen jetzt. Und danach, wenn er seine Arbeit getan hat, ich kann mich selber versorgen, das geht schon. Der andere sagt zu seiner Frau, ich habe eine Frau geheiratet, und das ist jetzt alles hier so, ich muss mich jetzt hier um diese Dinge kümmern und meine Frau wird mich auch schon versorgen. Sie haben alle eine Ausrede, die an für sich ja nicht schlimm ist. Ja? Wir müssen arbeiten, wir müssen uns versorgen, wir müssen gucken, dass es unserer Familie gut geht. Das sind Dinge, die Verpflichtungen sind. Das sind Dinge, die an sich nicht falsch sind und auch nicht Sünde sind oder sowas. Aber Jesus sagt oder zeigt hier auf, es sind alles Menschen, die ihren Fokus komplett verloren haben. Und das Interessante ist, als dieser Knecht dann wieder zurückkommt, dann wird der Herr zornig. Und dann sagt er, so, aber jetzt schnell. Und man erkennt diesen starken Willen des Herrn, wenn hier steht, und er sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinde herein. Der Herr sagt zum Knecht, geh schnell. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Ich habe hier alles vorbereitet. Ich habe in meiner Gnade und Barmherzigkeit habe ich alles so reich gedeckt. Aber die Menschen wollen nicht kommen. Aber ich will, dass das Haus voll wird. Und dieser Knecht geht und ladet diese Menschen ein. Und wer sind diese? Wer ist diese zweite Gruppe? Das sind diejenigen, die nicht zu dieser wohlhabenden Schicht gehören. Das sind Menschen, die nichts zurückgeben können, sondern das sind Menschen, die arm, Krüppel, lahm und blinde sind. Und Jesus sagt in einem anderen Gleichnis zu den Pharisäern, als er ihnen das nochmal so klar und deutlich macht, er sagt, die Zöllner und Huren werden euch zum Reich Gottes vorangehen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sich in ihrer Stellung so sicher, ich brauche nichts. Ich gefalle Gott so, wie ich bin. Ich brauche keine Gnade. Und der Knecht geht und lädt diese Menschen ein, oder sogar in einer alten Übersetzung steht, und er nötigte sie, dass sie kommen. Und der vermeintliche Abschaum, der nimmt diese Einladung an. Diese Menschen, die nichts haben, verstehen, was es heißt, die Gnade Gottes anzunehmen. Und dann gibt es die weitere Gruppe, dann, weil der Knecht zurückkommt und sagt, Herr, ich habe getan, was du gesagt hast, aber es ist immer noch Platz. Immer noch Platz. Was machen wir denn jetzt? Und dann sagt der Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune. Und das, ihr Lieben, das sind wir. Die dritte Gruppe sind wir. Denn die Landstraßen sind ein Bild dafür, dass das Evangelium, dass die Gnade und Barmherzigkeit, dass das Evangelium hinausgeht und dass die Menschen von weit her an den Tisch des Herrn kommen. Und an die Zäune stehen für Grenzen, für Begrenzung. Also es geht über die Grenzen hinaus, also zu den Heidenvölkern, also zu uns hin, bis zu uns. Ja, ein wunderbares Bild. Und diese wunderbare Gnade ist so gewaltig, dass Gott nicht nur den Tisch füllt, sondern auch die Stühle. Ja, Gott ist so gnädig, dass er sagt, ich werde nicht nur den Tisch so reich decken und so füllen, sondern ich will auch, dass jeder letzte Stuhl besetzt ist. Und das Gericht aber über diesejenigen, die in Vers 24, die eingeladen waren, aber keiner von denen gekommen ist, die werden mein Mahl nicht schmecken. Jesus spricht hier ein Gericht aus über jetzt schon für die Gefallenen, für das abgefallene Israel. Diejenigen, die eigentlich von Anfang an eingeladen waren und aber die Einladung nicht annehmen möchten. Und deswegen kann man auch jetzt die Frage stellen, wie reagierst du auf die Einladung? Gott hat alles vorbereitet. Wie reagierst du auf die Einladung? Und ab Vers 25 bis 33, da geht es jetzt um die Bedingung der Nachfolge. Und jetzt spricht Jesus die an, die ihm nachfolgen. So nach dem, wenn man so diesen Abschnitt liest, könnte man sich die Frage stellen, Menschen, wisst ihr überhaupt, wem ihr da gerade nachlauft? Wisst ihr gerade überhaupt, wem ihr da folgt? Wisst ihr überhaupt, was es bedeutet, demjenigen zu folgen? Und Jesus zeigt hier in diesem Abschnitt die andere Seite der Medaille auf. Ja, wir haben erst jetzt gesehen, Gott in seiner absoluten Gnade und seiner Barmherzigkeit deckt den Tisch für jeden. Für den Juden, für die Armen, für die Kranken und für uns, die Heiden sozusagen. Diejenigen, die eigentlich früher keinen Zugang zum Evangelium hatten, bis Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, für einen jeden Menschen. Man kann sehen, das Festmahl ist kostenfrei zugänglich. Egal wer du bist, egal wie du bist, du darfst kommen. Die Einladung gilt. Aber es ist nicht billig. Ja, das Festmahl ist kostenfrei zugänglich, aber nicht billig. Und ganz wichtig, an der Gnade Gottes sind keine Bedingungen geknüpft. Ja, Gott sagt zu diesen armen Menschen oder zu denen, die an den Zäunen und auf den Landstraßen sind, er sagt nicht, ey, geht mal bitte und macht erstmal dies, das und jenes. Die Einladung gilt für alle. Aber es gibt Bedingungen in der Jüngerschaft. Wie viel bist du bereit aufzugeben? Und Jesus sagt hier, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr harte, herausfordernde Worte. Aber mit Hassen ist jetzt nicht hier, was wir schnell denken, so dieses bösartige Gefühl gemeint, sondern es ist das gemeint, dass wir das zurückstellen. Also Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und nicht alles andere zurückstellt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wenn er nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, dann kann er nicht mein Jünger sein. Und dann bleibt die Frage, wie viel bist du bereit aufzugeben? Ich glaube, wir Menschen, wir sind schon so gestrickt, dass wir sehr, sehr gerne mit in der Gemeinschaft leben. Wir lieben unsere engsten Familienmitglieder. Aber Jesus genau geht an diesen Punkt und sagt, hey, ihr müsst das zurückstellen. Ich muss Fokus sein. Und er sagt, wenn du in die Jüngerschaft hineingehen willst, wenn du mir nachfolgen willst, dann überschlage doch erstmal die Kosten. Sozusagen, es gibt zum Beispiel dieses Bauprojekt, wovon Jesus hier redet. Ja, er baut da einen Turm und er sagt, so, ich will jetzt einen Turm bauen. Und dann aber fängt er an und oh, hat nur bis zum Fundament gereicht. Ist ja das Gespött der Umgebung wird das sein. Ja? Wenn jemand so anfängt, einen Turm zu bauen. Also Jesus möchte dich dazu einladen, seine Gnade anzunehmen. Aber er möchte dir auch sagen, schau, was Nachfolge und Jüngerschaft bedeutet. Ich möchte, dass du mir alles gibst, weil ich dir alles gegeben habe. Und er sagt auch in Bezug auf den Krieg oder welcher König, als Beispiel, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Und ich beschäftige mich so in letzter Zeit so mit der Kirchengeschichte und mit Menschen, die zum Teil wirklich alles aufgegeben haben. Und oft ist es so, dass wenn ich dann diese Geschichten oder Biografien oder so höre oder lese, dann denkt man so, boah, wie hat Gott doch gewirkt, so wunderbar. Das will ich auch. Aber ich bin nicht bereit, Dinge aufzugeben. Und wenn ich das nicht bin, dann kann Gott auch nur in einem geringen Ausmaß wirken. Aber wenn ich mich ihm ganz hingebe, wirklich in dieser Jüngerschaft und in dieser Nachfolge Jesus ganz vertraue und ihm mein Leben, wo ich mich vielleicht gerade selbst dadurch bestimme in meiner Familie, wenn ich das nicht hinter mich lasse, dann kann Jesus nicht durch dich so wirken. Du hast die Einladung zum Festmahl angenommen und darfst diesen überreichen Segen der Gnade genießen. Aber welche Reaktion folgt jetzt? Nur ein Fan oder ein Nachfolger? Und wir haben im Hauskreis auch darüber geredet, jetzt am Freitag. Viele haben Jesus als ihren Retter angenommen, aber nicht als ihren Herrn. Und ich glaube, dass das in der Christenheit heute wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt ist. Viele haben Jesus als ihren Retter angenommen und denken, jawohl, Jesus, vielen Dank dafür, dass du das für mich getan hast. Aber den Rest der Woche habe ich die Herrschaft über mein Leben. Jesus möchte, dass du alles hinten anstellst und ihn ganz nach vorne. Dass du wirklich ihm nachfolgst und nicht, dass du sagst, so Jesus, du stehst hier, aber dazwischen stehen noch meine Familie oder sonst noch irgendwelche Dinge und dann folge ich dir irgendwie so nach. Sondern, dass Jesus direkt vor dir steht, dass du direkt hinter ihm bist und dass du genau siehst, was Jesus mit Nachfolge meint. In Vers 35 schließt Jesus hier diesen Abschnitt ab und er sagt, als Jünger in der Nachfolge bist du Salz. Und er sagt, das Salz ist gut. Und Salz hat ja einen Fäulnis hemmenden und bewahrenden Charakter. Und wenn du als Jünger aber müde wirst, wenn du vielleicht erschlaffst, wenn du vielleicht vergisst, wer du eigentlich sein solltest, dann verfehlst du die Gottesnorm. Und das ist auch wieder so ein Bild, so was ich in der letzten Zeit so unglaublich spannend finde in dem Wort Gottes. Wofür hat Gott dich und mich geschaffen? Und da steht schon in den ersten Kapiteln der Bibel, er hat dich als Ebenbild ihm ähnlich geschaffen. Und jemand sagte mal in einer Predigt, eigentlich müsste es so sein, dass wenn du als Kind Gottes in die Welt hinausgehst und mit anderen Menschen dich umgibst, dass die Menschen Gott in dich sehen. Die Messlatte ist da oben. Da dran zu kommen, wird wahrscheinlich hier auf der Erde nicht funktionieren. Wir sind immer noch in unserem sündigen Leib. Aber wir sollen ein Zeugnis sein für Gott. Wir sollen zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen uns mit Menschen umgeben, die uns vielleicht nicht immer wieder was zurückgeben können, sondern wir sollen geben. Wir haben etwas Wunderbares von Jesus Christus erhalten. Wir haben die Errettung bekommen. Und das ist etwas so Wunderbares. Und das ist etwas, was Jesus gerne möchte, dass wir ihm nachfolgen und somit das an anderen Menschen weitergeben. Ja? Gott will, dass alle zur Errettung kommen. Aber wenn wir mit allem Möglichen beschäftigt sind, dann wird es schwierig, andere Menschen zu erreichen. Aber wir können anderen sagen, hey, die Gnade und Barmherzigkeit ist da. Gott hat den Tisch schon gedeckt und er lädt dich ein. Und ich glaube, in dieser Gnadenzeit treffen Jesu Worte wirklich jeden, ob hier auf dem Stuhl, ob gerade im Stream, auf dem Sofa oder sonst wo. Und in diesem Kapitel werden uns zuerst die Pharisäer und Schriftgelehrten vorgestellt, als die sozusagen die Wohlhabenden, die Elitegruppe der Juden. Danach die Gäste, die sich alle vorne anstellen, um geehrt zu werden. Der Gastgeber, der sich lieber um die Armen und Kranken kümmern sollte. Dies wird alles dann in diesem Gleichnis zusammengefasst und Gott als Gastgeber erteilt die Einladung an jeden. Die geladenen Gäste haben in ihrem Stolz keinen Bedarf, diese Einladung anzunehmen und reagieren ablehnend. Die Einladung geht nun in alle Welt hinaus, bis heute zu dir ganz persönlich. Wenn du die Gnade angenommen hast, dann geh den weiteren Weg als wahrer Nachfolger Christi, der bereit ist, alles für ihn zu geben in der Jüngerschaft. Und dieser Segen, den du jetzt schon, ja, als Kind Gottes, der du jetzt schon am Tisch des Herrn genießen darfst, ist erst ein Vorgeschmack auf das, was in Ewigkeit kommen wird. Wer Ohren hat zu hören, und ich glaube, die haben wir alle, wir haben alle Ohren, die hören können, und damit schließt Jesus auch dieses Kapitel. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich wünsche uns wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass dieses Wort Gottes in seiner Kraft einfach in uns wirken kann und dass das, was Jesus uns hier heute gesagt hat, dass das in irgendeiner Art und Weise vielleicht in dein Leben hineinspricht. Dass vielleicht du, wenn du hier sitzt, die Einladung noch nicht angenommen hast. Die Einladung steht noch. Die Einladung steht noch und Jesus lädt dich ein, du darfst kommen. Und wenn du diese Einladung schon angenommen hast, in dieser Gnade, dass du dieses einfach gesehen hast und dass du an diesen reich gedeckten Tisch gekommen bist, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du einfach nochmal in dieser Nachfolge, dass du da komplett jetzt investierst. Dass du das, was du da an dem Tisch bekommst, weitergibst. Dass andere Menschen auch noch von diesem oder an diesem wunderbaren Tisch noch kommen können. Und ich glaube, dass Plätze immer noch da sind. Das ist, weil die Gnadenzeit immer noch da ist. Und das wünsche ich uns wirklich allen, dass wir einfach nochmal den Fokus nochmal neu justieren und sagen, hey, in welcher Bubble befinde ich mich gerade? Oder wo drehe ich mich gerade im Kreis? Ja, dass wir ein offenes Auge für Menschen bekommen, die in unserer Umgebung noch nicht von dieser wunderbaren Gnade geschmeckt haben. Gott segne euch dabei und uns alle. Amen.